Blickt man zurück auf die vergangenen Monate, scheint alles wie ein böser Traum zu sein. In Deutschland, oder genauer gesagt in Halle, ist die Normalität für die meisten zurückgekehrt. Die Normalität des Nachmittagscafés mit Freunden, der Umarmung zur Begrüßung, die Gewohnheit der vollen Läden und Straßenbahnen.
Klar, Schlange stehen und Mundschutz gehören jetzt irgendwie dazu. Clubs sind meistens noch geschlossen, aber ernst und besorgniserregend finden die aktuelle Situation die wenigsten. Mittlerweile sind Veranstaltungen im Freien mit 1000 Personen wieder erlaubt. Auch der Büroalltag, der nervige Chef und der Leistungsdruck sind zurück. Einige FreundInnen haben mir gesteckt, dass sie es manchmal vermissen, ohne schlechtes Gewissen mit der WG zu Hause bleiben zu können.
Ist also alles nur ein böser Traum gewesen? Schaut man auf die Alltagsdiskussion, könnte man das fast glauben. Eines der wenigen Themen, das von der Corona-Pandemie übrig bleibt, sind die gravierend schlechten Arbeitsbedingungen in den Fleischfabriken von Tönnies. So wichtig der Zusammenhang von Arbeitsbedingungen, Klasse und Infektionsrisiko ist, eine Gesamtdiskussion zur Position der Linken und radikalen Linken während der Pandemie scheint eher auszubleiben. Wir verstehen unseren Beitrag als Teil einer gerade schwach beginnenden Selbstreflexion. Wir wollen einen Blick zurückwerfen und drei Akteure vorstellen, die unterschiedliche linke Perspektiven auf die Krisensituation in Deutschland vertreten.
Den Anfang macht Peter Nowak. Nowak ist ein linkes Urgestein und freier Journalist in Berlin. Er schreibt immer wieder für die Taz, die Jungle World und den Freitag über Arbeitskämpfe und soziale Bewegungen. Vor kurzem hat er mit Clemens Heni und Gerald Grünklee ein Buch herausgebracht, das da heißt
Corona und die Demokratie, eine linke Kritik.
Das Buch fährt eine polemische Kritik gegen die linke Reaktion auf Covid-19. Die Linke hätte ihre Staatsopposition im Angesicht der autoritären Maßnahmen aufgegeben. Ja, diese sogar noch selbst weitergestrieben. So schreiben die Autoren.
Autoritäres Gesundheitsmanagement kritisieren? Lieber strenge WG-Besuchsverbote erlassen. Alternativen zum Gesundheitssystem fordern? Lieber noch eine Gesichtsmaske nähen. Eine prekäre Ökonomie problematisieren, die infolge der Corona-Maßnahmen Millionen Menschen ins Elend stürzt, Hunger und Obdachlosigkeit verursacht? Lieber mal eine kleine Scheinhausbesetzung in der deutschen Universitätsstadt durchführen.
Und an anderer Stelle?
Wir halten diese Panikmache in nie dagewesenem Ausmaße seit 1945 für die größte Katastrophe, die uns in diesem Land je widerfahren ist. Denn bei der aktuellen Corona-Massenpanik machen fast alle mit. Gerade auch die Linken. Das wiederum bereitet den extrem Rechten derzeit enormen Zulauf. Einer Pegida- und AfD-Rechten, die schon immer Merkel muss weg schrie und rassistisch hetzte und mordete. Und jetzt die Chance sieht, ganz neue und breite Kreise zu mobilisieren. Die Linke schläft, ist stumm und vermummt sich. Es braucht endlich eine linke und rationale Stimme der Kritik in der Corona-Krise.
Treffen Nowak, Heni und Grünklee hier einen Punkt? Klar, als im März die Gefahr des Virus voll bewusst wurde, war ich persönlich auch erstmal voll verunsichert. Wir haben auf die Statistiken und Vorschläge des Robert-Koch-Instituts, auf die Podcasts von Drosten und auf die Warnungen der Bundesregierung ja gerade deshalb gehört, weil keiner Erfahrung mit so einer Situation hatte. Wie soll man auch anders mit einer sich global ausbreitenden Krankheit umgehen?
Für die drei Autoren, Nowak, Heni und Grünklee, war eine Reaktion wie diese unangemessen. Die gravierenden Grundrechtseinschränkungen, die Demonstrationsverbote und Zwangsschließungen stellen für die Autoren eine nicht hinnehmbare Aufhebung der Demokratie dar. Die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung zeigen sich als Fundament einer autoritären Staatlichkeit. Die Linke hat in ihrer Unterstützung ihre Oppositionshaltung aufgegeben. Ab März war kein kontroverser Diskurs über die staatlichen Maßnahmen mehr möglich, so Nowak, Heni und Grünklee in ihrem Buch.
Da haben wir schon massive Zweifel, ob die wirklich wirkungsvoll sind, zumal es ja auch so ist, dass ja auch ganz jetzt mittlerweile auch mehrere Studien auch offiziell sagen, dass es keinen wirklichen Beweis gibt, dass diese Maßnahmen wie Lockdown und so, dass die zum Beispiel wirklich die Ausbreitung verhindert haben. Also es ist ja nicht so, dass man das jetzt empirisch belegen könnte. Ich würde das mal jetzt autoritäre Staatlichkeit nennen und die ja auch jetzt nicht weg ist, sondern die sich jetzt nur verlagert hat. Also dass das auf jeden Fall ein großes Problem ist, das uns auch also nach Corona sehr, sehr stark weiter beschäftigen wird.
Die Sehnsucht nach einem autoritären Staat ergibt sich für Novak aus dem Fehlen einer glaubwürdigen Zukunftsvision. Das Ende der Welt erscheint so vorstellbarer als ein Ende des Kapitalismus.
Wenn man diese Grundannahme hat, das ist ja zutiefst pessimistisch, dann ist natürlich, hat es auch eine gewisse Logik, dann einen Notstand also einen Staat zu sagen oder einen Staatsapparat eine Logik zu geben. Und genau das kritisieren wir eigentlich schon. Also wie gesagt, alle drei unabhängig voneinander, auch mit unterschiedlichen Akzenten. Also ich beziehe mich da auch auf Foucault und auf die Biopolitik. Also ich rede eher nicht von Gesundheitsverschwörung, sondern eher von Biopolitik und betone dann auch immer, Biopolitik ist eben keine Verschwörung. Und eben auch gesellschaftliche Dispositive, die werden natürlich dann, sagen wir mal, genutzt auch natürlich, aber sie werden jetzt nicht geschafft.
Die pauschale Kritik der staatlichen Maßnahmen hat mich zusammenzucken lassen. Eigentlich war ich froh, dass der Staat so konsequent gehandelt hat. Trotzdem, in den letzten Monaten hat der Staat seinen Zugriff tief in mein persönliches Leben erweitert. Ich durfte keine FreundInnen mehr treffen, wollte ich auch nicht. Ich habe mich zurückgezogen. Aber eingeschränkt habe ich mich trotzdem gefühlt. Als sich im April die Situation an den europäischen Außengrenzen zugespitzt hatte, wollte ich, wie viele andere, dagegen demonstrieren. Aber Corona hatte nicht nur die Situation der Menschen an den Außengrenzen verschärft, sondern auch die Möglichkeit genommen, dagegen auf die Straße zu gehen.
Das war ziemlich krass. Ich finde es darum wichtig, darüber nachzudenken, wie das die Rolle des Staates verändert. Novak spricht von Biopolitik. Das ist ein Konzept des französischen Philosophen Michel Foucault. Es soll erklären, wie Herrschaft und Macht im modernen Staat funktioniert. Biopolitik meint die Regulierung der Bevölkerung und ihre Lebensverhältnisse. Geburtenrate, Wohnen, Sex, Hygiene oder Gesundheit sind gesellschaftliche Themen, die das individuelle Leben definieren. Denn die Grundlage des gesellschaftlichen Lebens ist das biologische Leben.
Wer bestimmt, wie gelebt wird, kann Herrschaft ausüben. Nicht nur der Staat möchte Einfluss auf das Leben nehmen. Verschiedene AkteurInnen versuchen, den individuellen Körper zu bearbeiten. Auch Unternehmen brauchen den biologischen Körper, um funktionieren zu können. In der Corona-Pandemie hat sich gezeigt, wie umkämpft die Biopolitik ist. Deutlich wurde das an unterschiedlichen Fragen. Zum Beispiel, wann große Betriebe wie VW ihre Produktion pausiert haben, ab welchem Punkt der Staat sie gezwungen hat, und wie Gewerkschaften versucht haben, die Gesundheitsinteressen der ArbeitnehmerInnen zu schützen.
Dazu gehört auch die Frage, wer die anfallende Reproduktionsarbeit aufgrund von geschlossenen Kindergärten und Schulen tragen soll. Nicht zu vergessen die politisch bestimmten Risikogruppen, die alte Menschen per se zu Opfern des Virus gemacht haben. All das gehört zum umkämpften Gebiet der Biopolitik. Für Nadja Rakowitz hat sich der Staat zumindest auch kurzfristig gegen direkte ökonomische Interessen gewandt.
Und dann sind ja zwar ja in vielen europäischen Ländern drastischste Maßnahmen beschlossen worden. Schulen schließen, Kindergärten schließen, öffentliche Veranstaltungen schließen, Messen absagen und. Ja. Das führt ja jetzt zu einer der drastischsten Wirtschaftskrisen, die wir in den letzten Jahrzehnten erlebt haben. Man könnte natürlich auch sagen, langfristig sind die Kapitalinteressen natürlich schon auch gewahrt, weil erstens braucht das Kapital gesunde Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und langfristig gesehen ist eine solche Schutzmaßnahme für die Bevölkerung natürlich auch eine, die dem Kapital dient. Aber unmittelbar kurzfristig war das erstmal ein großer Einschnitt.
Nadja Rakowitz ist eine der Vorsitzenden des Vereins demokratischer Ärztinnen und Ärzte. Der Verein ist ein ärztlicher Berufsverband, der sich für eine linke Gesundheitspolitik einsetzt. In der Corona-Pandemie haben viele Linke den Staat in seiner Rolle als fürsorgende und väterlich strenge Macht begrüßt. Es erscheint, als ob der Staat am besten gesellschaftliche Konflikte oder Widersprüche lösen könnte. Peter Novak sieht das mit Sorge.
Also dahinter steckt auch, dass eben der Staat wieder eingreift. Oder sagen wir, Staat ist ja jetzt auch nicht fassbar, so Staatsapparate, die dann zum Beispiel ja eben jetzt Fliegen verbieten sollten oder eben Autoverkehr oder sowas. Und da könnte man auch denken, ja, das wäre ist ja positiv, also da wäre es ja auch dafür, bestimmte Maßnahmen zu. Aber das ist halt der Unterschied, ob man halt sagt, ja, da kann man halt selbst organisiert zum Beispiel Flughäfen blockieren oder irgendwelche Fahrradreklamdestruktionen machen und so den Autoverkehr lahmlegen und so weiter und dann vielleicht, dass es dann den Druck entsteht, dass das auch das in die Politik überträgt. Das war ja noch so ein Konzept auch von eher links Reformer Kräften bei den Grünen früher. Da gab es auch schon die Sehnsucht, das ist schon so vor ein, zwei Jahren und dann also vor allen Dingen dann auch in Teilen der Klimabewegung, ja, man müsste das Ganze runterfahren und das würde von selber eh nicht gehen, wir würden die Klimaziele nie erreichen, aber wenn das alles jetzt mal mit so einem, sagen wir mal, relativ schnell runtergefahren würde, dann wäre das möglich. Und also diese Sachen, diese Diskussionen gab es alle schon vor Corona.
Das linke Verhältnis zum Staat ist auch in der Corona-Krise gespalten. Das hat auch mit einer unterschiedlichen Einschätzung der Gefahr zu tun, die vom Erreger ausgeht. Nadja Rakowitz vom Verein Demokratischer Ärztinnen und Ärzte betont die Gefährlichkeit des Covid-19-Erregers.
Was klar war, also zumindest seit wir im März jetzt in Deutschland von Covid in dieser Weise reden und seit es diese Maßnahmen gibt und sowas, unter den Wissenschaftlern, unter der großen Mehrheit ist, dass es ein sehr gefährliches ist, dass es nicht einfach mit Influenza-Viren gleichzusetzen ist, weil die Reproduktionsrate eine viel höhere ist, weil die Krankheitsverläufe andere sind, viel schwerere als bei der Influenza.
Dass der Staat in so einem Fall hart in die Gesellschaft eingreift, ist für Nadja Rakowitz gerechtfertigt. Die Reaktion linker Bewegungen sieht sie von Überforderung geprägt. Entgegen der Erwartungen handelte der Staat teilweise gegen Kapitalinteressen.
Das war für uns, also in demokratische Ärztinnen und Ärzte, aber ich würde auch sagen für uns in der Linken, auch verwunderlich, mit welcher quasi Rücksichtslosigkeit auf Kapitalinteressen man da erstmal Maßnahmen ergriffen hat. Damit konnte man nicht wirklich richtig umgehen.
Im Zuge der Corona-Pandemie hat der Verband Kritik geübt an Ärztinnen und Aktivistinnen, die die Bedrohung durch Covid-19 kleinreden. Besonders die Verbreitung von Verschwörungstheorien wurde vom Verband scharf kritisiert.
Nehmen wir mal das Praxiskollektiv, weil es sich hier ja um Mediziner handelt. Ich würde sagen, die haben in der Situation eigentlich eine besondere Verantwortung, weil einfach Leute unsicher sind. Und als Linker in Kreuzberg, der aber von Medizin keine Ahnung hat, würde ich mich dann vielleicht auch erstmal an dieses Praxiskollektiv wenden und sagen, helft mir doch mal in meiner Unsicherheit. Was ist denn da? Wie habe ich das denn einzuschätzen? Und da würde ich sagen, hat dieses Kollektiv massive Fehler gemacht. Ja, sie haben eigentlich eine Relativierung, eine Verharmlosung von diesem Virus das Wort geredet mit ihren Veröffentlichungen. Sie haben die Links, die bis in die Verschwörungstheorie hineingehen, alle auch geteilt. Und ich finde, in dem Moment, wo man hier dieses Virus verharmlost und sagt, das ist irgendwie eine Hysterie, das ist irgendwie ein harmloses Grippevirus, ist man unredlich.
Die Kritik an den staatlichen Maßnahmen driftet im Moment oft ins Irrationale ab. Unter GegnerInnen der staatlichen Corona-Maßnahmen kursieren zahlreiche Verschwörungstheorien, die meist antisemitisch sind. Ähnlich wie bei den Montagswachen vor einigen Jahren bildet sich eine Art Querfront mit Versatzstücken rechter und linker Positionen. Besonders Bill Gates gilt diesen Menschen als Urheber dunkler Machenschaften. Der Verein Demokratischer Ärztinnen und Ärzte versucht den Spagat zwischen sachlicher Kritik und dem Zurückweisen von Verschwörungstheorien.
Und ja, auch wir kritisieren die Bill und Melinda Gates Foundation in der WHO. Dazu brauchen wir aber nicht erst die Covid-19-Pandemie. Denn zur Lösung der globalen Ungleichheit setzt die Gates-Stiftung auf Wohltätigkeit, Technologie und Markt. Dabei verstärken diese oft Abhängigkeitsverhältnisse zwischen reichen und armen Staaten oder werden dazu benutzt, ungerechte, undemokratische oder repressive Strukturen zu erhalten. Wir sagen dennoch, nein, wir halten Gates nicht für einen allmächtigen Strippenzieher und wir halten die aktuelle Situation nicht für eine Verschwörung zum Zwecke der totalen Unterdrückung, sondern für normale und zu kritisierende Entwicklungen im Verhältnis von kapitalistischer Ökonomie und Politik.
Das schreibt der Verband Demokratischer Ärztinnen und Ärzte in einer Pressemitteilung. Nadja Rakowitz, ist es wichtig, gegen verschwörungstheoretische Erklärungsmuster klar Position zu beziehen? Eine Position wie die von Novak, Heni und Grünklee sieht sie deshalb kritisch. Das kann ich nachvollziehen. Manche Behauptungen der drei sind mir stellenweise wie ein Türöffner für Verschwörungstheorien vorgekommen. Beim Lesen des Buches von Novak, Heni und Grünklee bin ich immer wieder über Formulierungen gestolpert, die ich fragwürdig fand. So heißt es bereits im zweiten Satz.
Jeder Mensch weiß mittlerweile, dass sich das Virus an der frischen Luft nicht übertragen kann, dass Sonnenstrahlen es abtöten. Aber es geht seit Wochen nicht mehr um das rationale Einschätzen einer Gefahr.
Novak weist diesen Vorwurf zurück. Mir kam es so vor, als ob das Akzeptieren der staatlichen Maßnahmen für ihn gleichbedeutend ist mit einer Akzeptanz der sozialen Verhältnisse, die Pandemie für viele Menschen gefährlich macht. Also, dass prekäre Lebensverhältnisse Menschen oft krank und deshalb besonders gefährdet machen. Das müsste für ihn im Vordergrund stehen. Verschwörungstheorien zu bekämpfen, ist für ihn deshalb ein aktiver Prozess.
Es war ja historisch gesehen immer schon so, dass auch in der frühen Arbeiterbewegung also ganz stark irrationale oder völkische Tendenzen waren und wo dann marxistische Ansätze reinkamen, die ja auch diese Ausbeutung eben nicht im Zins gesehen haben. Und das war ja auch immer eine Frage von Bildungsarbeit von Leuten, die da in Bewegung gerieten. Und es hatte den Eindruck, dass gerade auch in der Corona-Krise das eben sehr wenig war. Da wurde dann ganz schnell, das wird also als Verschwörungstheorie bezeichnet. Und da gibt es gutes Zitat von Daniel Kuller, die beste Entschwörung ist der Klassenkampf.
Die Maßnahmen des Staates gegen Corona haben kontroverse Reaktionen in der Linken hervorgerufen. In unserer Wahrnehmung wurde sich überwiegend positiv auf das staatliche Handeln bezogen, auch wenn einzelne Maßnahmen oder ihre Ausführung kritisiert wurden. Die Relativierung der Gefahren durch Corona ist dagegen bei unseren anderen GesprächspartnerInnen auf Kritik gestoßen. Zu Beginn war die Rede von Biopolitik, also einer Politik, die das Leben ermöglicht und fördert und so die Möglichkeit gibt, die gesellschaftliche Realität zu bestimmen. Gesundheitspolitik ist in so einer Analyse also sehr wichtig. Eine Politik, die Gesundheit schützt und fördert, ist auch zu begrüßen. Aber wie kann dann eine gesellschafts- und herrschaftskritische Haltung gegenüber dem Staat und wirtschaftlichen Interessen in der Corona-Krise aussehen?
Das Netzwerk Solidarisch gegen Corona versucht eine plausible Antwort zu geben. Durch eine marxistische Brille analysiert die Gruppe die gegenwärtigen Krisenerscheinungen. Wichtig ist dabei der Blick auf soziale Bewegungen und Arbeitskämpfe weltweit.
Ich glaube, wenn man so einen Blick auf verschiedene Länder richtet, dann wird, glaube ich, zumindest augenscheinlich, dass es jetzt auch nicht die riesige, massive Streikwelle war, die wir beobachten konnten, sondern es gab viele schöne und gute Beispiele. Nichtsdestotrotz werden, glaube ich, in den Kämpfen auch Widersprüche sichtbar, die schon vor der Pandemie bestanden haben.
Dass der Staat in der Corona-Pandemie in einer Rolle als fürsorgende Macht erscheint, und gleichzeitig autoritär gesellschaftliche Widersprüche befriedet, ist für Flo von Solidarisch gegen Corona nicht verwunderlich. Für Katja von Solidarisch gegen Corona erklärt sich das Verhalten linker Gruppen aus der Komplexität der Situation zu Beginn der Corona-Pandemie.
Diese Pandemie ist ein gesellschaftliches Problem, das ist eine massive Gesundheitskrise und alles andere ist eine Realitätsverleugnung. Und damit muss man erstmal umgehen und da war es halt erstmal verunsichernd und da sind halt natürlich erstmal dann nicht alle auf die Straße gegangen. Und dann gibt es ja den Vorwurf halt, dass die Linke da so versagt hat und gleichzeitig hat ja Novak auch selbst, er weiß ja, was die Linke so alles gemacht hat und ich glaube, sie hat halt gemacht, was in ihrer Macht stand.
Und ich glaube, diese Rede vom Versagen der Linken verkennt letzten Endes auch, dass die außerparlamentarische Linke aktuell schlicht, zumindest in unseren Breitengraden, nicht die große gesellschaftliche Kraft bildet, dass die sich manche vielleicht wünschen. Schwäche der Mobilisierung markiert nicht ein Versagen der Linken an sich, sondern zeigt vielleicht vielmehr ein Spiegelbild der allgemeinen Schwäche von radikalen Bewegungen.
Die unsichere Informationslage und die schnell notwendig gewordenen Maßnahmen haben eine Grundlage geschaffen für die Verbreitung von Verschwörungstheorien. Eine Konsequenz aus dieser Erfahrung müsste sein, den gesellschaftlichen Umgang mit Wissen zu verändern. So Flo von Solidarisch gegen Corona.
Ich glaube, vielmehr gilt es jetzt gerade, die Zersplitterung des Wissenschaftsbetriebes in Teildisziplinen zu kritisieren. Teildisziplinen, die wenig voneinander wissen und deshalb auch manchen Phänomenen, glaube ich, recht ratlos gegenüberstehen. Was wir vielleicht aus den Erfahrungen der letzten Monate lernen könnten, wäre, dass Wissenschaftler ihre gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen müssen und für sich ein Selbstverständnis entwickeln sollten, nicht irgendeiner Politik, sondern eben uns allen verpflichtet zu sein.
Für Nadja Rakowitz kann Vertrauen nur dann entstehen, wenn auch die Politik transparent kommuniziert.
Am Anfang hieß es, Masken zu tragen sei für Nicht-Infizierte eigentlich sinnlos. Es sei kein Schutz. Es sollte nur die Infizierten Masken tragen, damit sie nicht per Tröpfcheninfektion das Virus weiterverbreiten. Aber Nicht-Infizierte würde das keinen Sinn machen. Das hat ja auch das Robert-Koch-Institut lange gesagt. Und plötzlich hat man seine Ansicht gedreht und gesagt, nee, das scheint doch irgendwie Sinn zu machen. Und zum Beispiel in Jena hat man es gesehen. In dem Moment, wo in Jena diese Maskenpflicht galt, gab es keine Neuinfektionen mehr.
mehr, also schien es doch irgendwie sinnvoll zu sein. Da hatte ich immer den Eindruck, dass bei solchen, an solchen Punkten der Debatte und auch der praktischen Maßnahmen es mehr Transparenz hätte geben müssen, auch mehr Transparenz über Irrtümer.
Die Kritik des Verbands demokratischer Ärztinnen und Ärzte richtet sich an den Zustand des Gesundheitssystems.
Ich glaube, dass diese Pandemie gezeigt hat, dass eine linke Kritik an der Ökonomisierung des Gesundheitswesens Recht behalten hat. Alle unsere Kritiken daran, dass Markt und Konkurrenz eingeführt worden sind und private Interessen und so, alles das hat sich erwiesen. Die Kritik an den Fallpauschalenfinanzierung, ja, hat sich als richtig erwiesen. Und wir hätten jetzt die Chance, daraus zu lernen, dass man das Gesundheitswesen anders finanzieren muss, als Bereich der Daseinsvorsorge ansehen muss, dass man die Privaten da wieder zurückdrängen muss, dass man das rekommunalisieren muss, dass man Konkurrenz abschafft und Kooperation einführt und eine sinnvolle Bedarfsplanung. Alles das ist augenscheinlich im Moment selbst für Konservative. Und wir hätten eigentlich eine Chance, auch wenigstens an diesem kleinen Bereich eine positive Lehre ziehen zu können aus dieser Pandemie.
Menschen mit niedrigem Einkommen haben eine höhere Gefahr, an den Folgen von Corona zu sterben. Der Zugang zu einem gesunden Leben ist also auch eine Frage von Geld. Daraus folgt für Peter Nowak die Notwendigkeit einer transnationalen und sozialen Bewegung.
Diese weltweite Bewegung an Gesundheit für alle, egal wo sie leben, auf der Höhe der medizinischen Forschung. Also das wäre meiner Meinung nach eine Forderung, wo eine transnationale Linke sozusagen was gewinnt, also wo die Tatsache, wenn sie das sozusagen propagieren würde, wo es tatsächlich möglich wäre, also sagen wir eine radikale Reform, das ist nochmal eine radikale Reform, die aber eben als solches an die Grenzen des Kapitalismus steht, aber wo man tatsächlich eine Chance hätte, ist so eine linke Bewegung.
In den gegenwärtigen gesellschaftlichen Verhältnissen ist das augenscheinlich nicht möglich, wie die Krise gezeigt hat.
Ich glaube, was man auch noch als Fazit ziehen kann, ist einerseits, dass in einer Krisensituation, wie wir sie jetzt erlebt haben, insbesondere die Sorgearbeit, die Sozialreduktion, der allererste Bereich ist, der angegriffen wird und der vom Staat auch nicht aufgefangen werden kann durch Nachgesetz, die von den Leuten selbst aufrechterhalten werden muss. Ich glaube, das wurde sichtbar und das hat, glaube ich, vielen nochmal vor Augen geführt, wie wichtig da eigene Strukturen wären und wie wichtig auch Überlegungen sind, die darauf abzielen, wie man die Sozialreduktion eben selbstständig organisieren kann in so einer Situation.
Das sagt Flo von Solidarisch gegen Corona. Für die Gruppe muss eine Aneignung von Gesundheit mit einer Aneignung der Produktion einhergehen, wie Katja erläutert.
Ja, deswegen müssen da Forderungen kommen von Selbstverwaltung. Auch dann weitergehend, wenn man jetzt so, da gab es dann auch wenige Beispiele, also zum Beispiel General Motors, wo halt Lohnabhängige gefordert haben, Beatmungsgeräte zu produzieren anstatt Autos, oder bei Ferrari. Da scheint halt so eine Perspektive auf, wir uns schon mal dann die Produktionen aneignen müssen, was die Produzenten und Produzentinnen selber entscheiden müssen, was produziert wird.
Die Perspektiven, die wir vorgestellt haben, treffen sich vielleicht in der Forderung, dass die Gesundheit des individuellen Körpers eine allgemeine politische Frage sein muss, die keinen ökonomischen Zwecken untergeordnet werden darf.
Aber was passiert in einer Notsituation? Was passiert, wenn plötzlich eine Pandemie ausbricht? Für Nadja Rakowitz vom Verband demokratischer Ärztinnen und Ärzte waren die staatlichen Maßnahmen gerechtfertigt. Peter Nowak lehnt diese entschieden ab. Das Netzwerk Solidarisch gegen Corona findet eine Position dazwischen.
Klar ist, dass die Linke, dass wir über die letzten Monate selbstkritisch diskutieren müssen. Eine entscheidende Frage ist dabei: Wann ist eine Kontrolle über den individuellen Körper legitim? Wie kann man gemeinsam entscheiden, die eigene Freiheit einzuschränken? Wie würde eine kommunistische Gesellschaft mit einem Gesundheitsnotstand umgehen?
Klar ist, der Staat kann nichts zum Besseren wenden. Auch wenn er Flugverbote verhängt und das der Umwelt gut tut. Auch wenn wir es satt haben, über Corona zu reden. Wir müssen die Krise der Reproduktion und das Chaos der Produktion in den letzten Monaten ansprechen. Genau so, aber auch über die schnelle Hörigkeit der deutschen Linken, die plötzlich alle Maßnahmen mitmacht und sich in einer Position moralischer Autorität wähnt. Oder diese Maßnahmen einfach ablehnt und in Wahnvorstellungen abdriftet.
Wir sollten reden.